Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Er wurde Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, als sich auf dem Blattspitz noch die Süchtigen die Nadel setzen. Er musste die Schweiz vorbereiten auf den Umgang mit Rinderwahnsinn, SARS, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Er trieb uns an zu mehr Sport und gesünderem Essen und er vertrieb die Raucher aus den Restaurants, Thomas Zeltner. Nach 19 Jahren verlässt er das BAG und er hinterlässt ein Gesundheitswesen, das er selbst als Baustelle bezeichnet. Die Gesundheitskosten haben sich während seiner Amtszeit verdoppelt. 19 Jahre Schweizer Gesundheitswesen, der Mann, der kräftig mitsteuerte und nun in Pension geht, Thomas Zeltner, ist Gast von Ivana Pribakovic.
Das Tagesgespräch.
Thomas Zeltner, Schweinegrippe, der Höhepunkt ist jetzt offenbar überschritten. Haben Sie den Eindruck, wir sind glimpflich davon gekommen?
Ja, ich glaube, wir können wirklich sagen, wir sind glimpflicher davon gekommen, als man hätte können und müssen planen. Selbstverständlich sind 9 Todesfälle für jede Familie ein ganz grosses Schicksalsschlag. Aber es ist wirklich glimpflicher in der Schweiz abgelaufen, als man im Frühling noch hätte können meinen, es könnte kommen.
Sie sagen es, es war eine Riesenaufregung. Man hat Millionen von Toten weltweit gefürchtet, so ähnlich wie bei der spanischen Grippe 1918. Die WHO selber, das ist auch noch beunruhigend, hat halbe Horrorszenarien an die Wand gemalt. Wenn Sie das jetzt im Nachhinein anschauen, hat man da Fehleinschätzungen gemacht oder ist jeder Entscheid richtig gewesen?
Ich würde so sagen, es ist für eine Gesundheitsbehörde ja immer eine Herausforderung, das Richtige zu machen zur rechten Zeit. Und ich glaube, die Bevölkerung in der Schweiz, aber auch weltweit erwartet, dass wir eigentlich auf den schwierigsten, auf den schwersten Fall uns vorbereiten. Jetzt in diesem Fall ist eine zweite Herausforderung dazugekommen, dass die ganze Vorbereitung, die ganze Entwicklung eigentlich in Realtime von allen Leuten am Fernsehen können beobachtet werden. Und damit die Behörde gleich viel gewusst hat, wie die Bevölkerung die gleichen Bilder gesehen hat. Und das wiederum hat dazu geführt, dass nicht Behörden immer im Pilotensitz war, auch in der Kommunikation, sondern dass tatsächlich die Bilder und was die Bilder ausgesagt haben, in der Bevölkerung auch viel Ängste ausgelöst hat.
Hat das den Druck jetzt zum Beispiel auf Sie und auf Ihre Behörde erhöht, dass alle ständig mitgeredet und mitgemacht haben?
Auf jeden Fall schwieriger gemacht. Und das ist einer der Punkte, wo man ja muss lernen. Das ist jetzt halt einfach die reale Welt geworden, dass was immer Todesfälle passieren, wo dann auch in die Schweiz könnten importiert werden bei einer Pandemie, einfach in jede Wohnstube im Emmental und im Bündnerland kommt und damit zu einem Thema wird. Und die nationale Behörde muss auf das einstellen.
Zu der neuen Welt gehört sicher auch, dass die Viren weiterhin werden schnell reisen, rund um die Welt reisen. Man muss wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ähnliche Situationen wieder wird geben. Was für Lehren kann man jetzt ziehen oder welche Anpassungen macht man jetzt beim Pandemieplan?
Lehren müssen auf jeden Fall gezogen werden. Und zwar auf allen Ebenen. Die Weltgesundheitsorganisation hat schon gesagt, sie muss über die Stufen 1 bis 6 übergehen und das nochmal überprüfen, ist das richtig. Weil sobald eine Pandemie ausgerufen worden ist, tönt das so, die Welt geht unter. Und der Mildverlauf hier hat sich jetzt gezeigt, ja, es ist eine Pandemie, aber die Welt geht nicht unter. Und auf nationaler Ebene haben wir jetzt gerade diese Tage eine Evaluation in Auftrag gegeben, um tatsächlich zu schauen, wo ist es in der Schweiz gut gelaufen und wo sehen wir das Verbesserungspotenzial. Ich denke, es gibt sicher Sachen, die man verbessern kann.
Ist für Sie jetzt klar, dass gewisse Sachen nicht gut gelaufen sind?
Ich würde in einem internationalen Quervergleich, und das klingt immer so ein bisschen schulterklopfend, können sagen, oder können wir sagen, wir sind gut durchgekommen. Wir haben jetzt gerade von einem Meeting von den europäischen Ländern gehört. Wir sind doch gut vorbereitet, aber auch die Umsetzung ist bei uns recht gut gelaufen. Aber das heisst nicht, dass alles gut gelaufen ist. Ich denke, wo ich persönlich relativ rasch gesehen habe, die Ärztinnen und die Ärzte, die die Patienten in der Praxis haben, die sind schlecht informiert gewesen und wir müssen den Kanal zwischen der Bundesbehörde und der Ärzteschaft, dass sie wirklich genau das Gleiche sehen, die genau gleiche Problematik, Realtime, die Bevölkerung sieht am Fernsehen etwas und kommt am Morgen in die Arztpraxis, dass der Arzt weiss, was sage ich jetzt meinem Patient. Dort müssen wir zulegen.
Wie sieht es mit der Verteilung der Impfstoffe? Ist dort auch Veränderungspotenzial da?
Das schauen wir auf jeden Fall an. Es ist ja so, dass die unterschiedlichen Szenarien oder die unterschiedlichen Verteilungen wohl auf ein Jahr Sinn machen. Das Bündnerland ist einfach nicht der Kanton Basel-Stadt. Und dass wir das nochmal anschauen müssen, was da das Optimum ist. Wir haben am Anfang eine gewisse Verzögerung gehabt. Ich muss sagen, heute stehen wir besser da als praktisch alle Länder. Die Risikogruppen können schon lange impfen und die allgemeine Bevölkerung auch. Und es wird doch relativ häufig geimpft.
Als Verantwortliche haben Sie, wie Sie gesagt haben, müssen die Bevölkerung auf Schlimmste vorbereiten. Wie viel haben Sie persönlich können und müssen abwägen, was man jetzt machen muss? Also wie gross war da Ihr Spielraum gewesen?
Er ist in gewissen Beteilen klein. Also wir haben uns verpflichtet, der Weltgesundheitsorganisation ihren Empfehlungen auch der Pandemiestufe uns anzuschliessen. Also dort ist man sozusagen eingebunden. Es ist selbstverständlich auch so, dass wir uns mit den europäischen Ländern absprechen. Auf der anderen Seite gibt es die Domänen, wo die Länder autonom sind. Wir waren frei gewesen, in der Strategie, welchen Impfstoff zu kaufen, in welcher Quantität. Und selbstverständlich die ganze Frage, wie informieren wir die Bevölkerung oder kommunizieren wir die Hygienemassnahmen, die jetzt nötig sind. Da ist eine recht grosse Freiheit. Und das werden wir anschauen, haben wir dort die rechten Entscheide getroffen.
Am 23. Dezember haben Sie den letzten Arbeitstag. Sie sagen jetzt, Sie haben noch Evaluationen in Auftrag gegeben. Für Sie ist am 23. eigentlich fertig. Ist das für Sie jetzt ein Schon oder ein Endlich?
Beides manchmal ein bisschen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir heute sagen können, die erste Welle ist durch. Und damit, Gott sei Dank, ist die recht glimpflich in der Schweiz durch. Und damit kann ich sagen, es ist eine Beruhigung, zurückzutreten. Es sind aber tatsächlich noch ein Haufen Arbeiten unterwegs. Und das werde ich dann von meinen Nachfolgern hören, wie die gewertet werden. Eine Entlastung ist es so oder so.
Thomas Zeltner, ich möchte zwei grössere Themen ansprechen, zwei Themengebiete, nämlich Suchtprävention und Gesundheitskosten. Schauen wir vielleicht zuerst einmal zurück aufs 1991, wo sie angefangen hat. Da sind sie konfrontiert gewesen mit offenen Drogenszenen in Zürich und in Bern. Das sind sehr konkrete Probleme gewesen. Dann nachher Stichwort Gassenkuchen, Heroinabgabe. Was sind so die Erinnerungen, die Ihnen aufkommen, wenn ich jetzt das Stichwort gesagt habe?
Ja, tatsächlich, dass die Schweiz damals in einem internationalen, quasi Scheinwerferlicht war mit einer ganz grossen offenen Drogenszene, dass ich auch aus eigenem Gespräch mit Betroffenen musste sagen, es ist ein unglaubliches Elend. Und zweitens, dass die Bevölkerung sehr, sehr verunsichert war. Also, ist ja im Rückblick schon fast wieder nicht mehr denkbar, dass man in Zürich aus einem Quartier nicht mehr gewagt rauszugehen zur Nacht, einfach weil man Angst hatte. Und das war eine sehr belastende und eine sehr nicht zu akzeptierende Situation gewesen.
Die harten Drogen sind ja heute komplett aus dem Bewusstsein verschwunden. Wie Sie sagen, man sieht jetzt nicht irgendwo Fixer, wo man steht und Spritzen ansetzt. Heisst jetzt das für Sie, dass die Schweizer Drogenpolitik von den 90er Jahren, dass die sich bewährt hat?
Die hat sich ganz sicher bewährt. Sie wird immer auch noch als Modell in wissenschaftlichen Kreisen, aber auch in verschiedensten Ländern diskutiert. Ich meine, die Zahl von den tödlichen Verläufe in dieser Sucht sind praktisch auf ein Drittel zurückgegangen. Die schweren Verläufe sind viel, viel seltener. Also wir können wirklich sagen, doch, es ist sehr, sehr viel besser heute als vor 20 Jahren. Das heisst nicht, dass das Problem weg wäre. Es gibt immer noch Heroinabhängige, es gibt Kokainabhängige, aber die Situation ist eindeutig besser.
Sie haben sich damals für die Legalisierung der Drogen eingesetzt. Wie stehen Sie heute da dazu?
Ich glaube, meine Position ist und bleibt ein bisschen hartnäckig gleich. Die Drogen verkaufen, sollen hart bestraft werden. Ich denke, dass diejenigen, die konsumieren, in jedem Fall sollen bestraft werden. Das halte ich nicht für recht, weil erstens wird das Verbot nicht vollzogen und Verbote, die einfach da sind, und es hält sich niemand dran, sind nicht günstig. Und zweitens hindert das Verbot zum Teil auch Eltern, die Jugendliche haben, die konsumieren, Hilfe zu suchen, weil sie denken, oh, dann mache ich mein Kind auch gerade strafbar. Und aus dem heraus finde ich immer noch, das Verbot oder die Bestrafung der Konsumierenden ist eine unglückliche Geschichte in der Schweiz.
Nach dieser Zeit der Drogenbekämpfung, sage ich jetzt einmal, ist die Zeit der Präventionskampagne gekommen, zum Beispiel Prävention gegen das Rauchen, dann gegen Fettleibigkeit, gegen Alkohol, an Tankstellen-Shop am späteren Abend. Wie fest ist die Präventionsgeschichte, wie fest ist das Ihre persönliche Handschrift?
Ja, sicher ist, dass ich sozusagen Sprachrohr vom Bundesamt für diese Themen bin. Dahinter stehen natürlich sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Themen bearbeiten. Übrigens eine ganze Serie von eidgenössischen Kommissionen, die diese Themen bearbeiten. Ich denke, dass wir in all diesen Themen immer probiert haben, sozusagen die weltweit beste Praxis zu finden und einzuführen. Aber es hat immer jemanden gebraucht, der quasi den Kopf zum Fenster raus hat, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und das bin halt ich gewesen.
Man merkt schon, dass es ein bisschen, also sie wirkt jetzt auf mich ein bisschen, wie, ich mache jetzt ein bisschen Distanz zu dem, Prävention. Wie fest ist denn das auch Ihre Haltung?
Ganz fest. Also ich glaube, dass wir in der Schweiz ein System haben, das die Kranken betreut, dass wir aber nach Hohlbedarf haben in Bezug auf die Bevölkerung wirklich gesund behalten und früh einzugreifen oder vorzubeugen, wenn es um Krankheiten geht. Da haben wir Nachholbedarf und den sollte man unbedingt ausnutzen. Nicht nur aus Kostengründen, das kommen wir vielleicht noch drauf, sondern einfach, weil gesund sein immer besser ist als krank werden.
Ich habe es vorhin angesprochen, Kampagne gegen das Rauchen, und haben Sie ein bisschen beobachtet, wie Sie reagieren. Sie haben kurz die Augenbrauen zusammengetan. Damals sind die Emotionen ja sehr hoch gegangen. Sie haben damals sogar Todesdrohungen bekommen. Was ist denn dort in dieser Zeit durch den Kopf?
Dass es doch erstaunlich ist, auch heute noch für mich, wie wahnsinnig das Thema polarisiert. Und eigentlich eine von der Erklärungen ist wohl, dass sich Raucherinnen und Raucher ganz stark auf die Anklagebank geschoben gefühlt haben und fühlen. Und das haben wir immer wieder probiert, zu ändern und zu sagen, es geht um Respekt gegenüber den anderen und Fairplay-Regeln, aber auch Regeln, die eingehalten werden. Und zweitens geht es um ein Produkt. Und die rauchen, müssen einfach wissen, es ist doch ein sehr gesundheitsschädliches Produkt.
Warum macht man eigentlich nicht Kampagnen, weniger Stress, ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen weniger produktiv sein, weil der Stress ist sicher ein grosser Faktor, der krank macht.
Das ist ja so. Ich glaube, eine der zukünftigen Gebiete, gerade von der Gesundheitsförderung, ist im Übrigen der Arbeitsplatz. Neben der Familie ist heute für praktisch alle von uns der Arbeitsplatz der Ort, wo wir uns am meisten aufhalten. Und es ist ohne Zweifel, dass ein Arbeitsplatz glücklich und gesünder machen kann. Aber er kann auch so stressig sein, dass er auch ungesund ist. Und an dem sollten alle arbeiten, auch die Unternehmen.
Wenn wir jetzt schauen, wir streben ja offensichtlich, oder auch Sie streben offensichtlich, eine Gesellschaft an, die möglichst gesund ist. Also darum auch die Prävention. Das gibt natürlich dann gewissermaßen einen Spagat. Wenn die Bevölkerung immer gesünder wird und immer länger lebt, dann gibt es zwungenermassen höhere Gesundheitskosten. Erhöht ja in dem Sinn die Prävention nicht die Kosten im Gesundheitswesen noch zusätzlich?
Ja, der Zusammenhang zwischen Prävention und Gesundheitskosten ist tatsächlich kompliziert. Es gibt Präventionsmassnahmen, die kostensparend sind, schon im Gesundheitsbereich. Wenn man die Gesamtkosten für die Bevölkerung anschaut, ist eigentlich eine gesunde Bevölkerung immer billiger als eine kranke Bevölkerung. Zweitens denke ich, wenn man so ein bisschen in eine längere Perspektive hineinschaut, die Generation von Babyboomer und dass die Schweizer Bevölkerung immer älter wird, nimmt irgendwann schon ein Ende. Also so 2025, 2030 fängt die Schweizer Bevölkerung auch wieder an, jünger werden. Und das heisst, dass die, die jetzt so jung sind, wahrscheinlich in eine Situation hineinkommen, wo, wenn sie mal alt sind, relativ viele Junge auch wieder rum sind, die auch mithelfen finanzieren. Also die Situation, wie wir sie jetzt sehen, dass eine sehr stark und schnell alternde Generation in Pension geht, die wird sich auch wieder ändern.
Dass sich dann wieder das ausgleicht.
Das gleicht sich auch wieder ein bisschen aus, ja.
Wir sind also bei den Gesundheitskosten angekommen, seit Sie im Amt sind. Wenn wir jetzt die Zahlen so im grossen Rahmen ein bisschen anschauen, Thomas Zeltner, haben sich die Gesundheitskosten praktisch verdoppelt. Sie liegen also jetzt im Moment ja irgendwo bei knapp 60 Milliarden Franken im Jahr. Wenn man das so anschaut, von aussen, ist offenbar etwas nicht so gut gelaufen.
Die Kosten gehen in allen westlichen europäischen Ländern eigentlich unabhängig vom System praktisch so um 4-6% auf. Und das ist schon eine Sorge. Wir probieren mit allen Massnahmen, die Kosten möglichst langsam zu wachsen. Tatsächlich, ein No-Wachstum ist fast nicht denkbar. Sondern wir haben immer gesagt, wenn es so ungefähr 1-2-3% über den allgemeinen Kosten wächst, dann ist das in Ordnung. Wir haben jetzt in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen mehr gehabt, aber wir müssen immer noch daran arbeiten. Ich glaube, in der Schweiz ist es klar, dass das Kostenwachstum primär mal eine Frage von der Menge ist. Also wir haben sehr viele Spitäler, wir haben sehr viele Ärzte, wir haben sehr viel Leistungen, die bezogen werden. Und dort muss man tatsächlich immer wieder probieren zu rücken.
Sie haben das Stichwort Spitäler gesagt. Anfang Oktober haben Sie dann auch in den Raum gestellt, man sollte eigentlich 100 Spitäler schliessen von den 350. Und da ist zum Teil ein Aufschrei durch die Gegend gegangen. Und dann haben die einen gesagt, jetzt kommt der Zeltner anfangen mit dem, bevor er geht.
Ja, ich bin da auch wieder mal ein bisschen überrascht gewesen, dass die Aussage Überraschung auslöst. Das ist gar überhaupt keine neue Aussage gewesen, sondern wenn man jetzt in einem internationalen Quervergleich schaut, wie viele Betten wir haben, wie lang die Aufenthaltsdauer in den Spitälern ist, müssen wir einfach sagen, wir sind ungefähr immer noch ein Drittel höher als zahlreiche Länder. Und in dem Sinn kann man und muss man dort noch Reduktionen machen. Ich glaube, 2012, wenn dann da die Fallkosten in den Spitälern generell eingeführt wird, wird das auch automatisch sich beschleunigen.
Ein anderer Teil von dem Sorgenpaket sind Krankenkassenprämien. Immer mehr Leute können die Prämien nicht zahlen. Was sind es, etwa 30%, wenn es mir recht ist? Ja. Oder sogar mehr, können ihre Prämien nicht mehr alleine zahlen. Welche Akteure haben denn das verursacht, um die mal beim Namen zu nennen?
Der Prämienschub von diesem Jahr ist wirklich eine unglückliche Situation, dass die Krankenversicherer in den letzten zwei Jahren sich einfach getäuscht haben oder zu viel berechnet haben im Zusammenhang mit den Kosten, die entstehen. Sie müssen jedes Jahr ja im Voraus abschätzen, wie hoch die Kosten werden sein. Und sie haben jetzt zwei Jahre hintereinander sich getauscht. Die Kosten sind ein bisschen höher gewesen. Und deshalb müssen wir jetzt dieses Jahr leider quasi nachzahlen, was wir die letzten zwei Jahre zu wenig gezahlt haben. Das ist äußerst bedauerlich. Vor allem, weil es gerade in einer Phase von doch finanzielle Schwierigkeiten in vielen Familien fällt mit der Finanzkrise.
Was sagt denn Thomas Zeltner, der am Abtreten ist? Ich meine, so geht es definitiv nicht weiter. Ist das ein Frust, das so zu hinterlassen hinter sich?
Der Krankenversicherungsbereich und das Gesundheitswesen ist eine Dauerbaustelle. Und das muss man einfach, ich glaube, auch als Bevölkerung sich bewusst sein. Es ist nicht etwas, wo man jetzt nächstes Jahr kann für eins für alle Mal fixieren und dann ist es gut. Man muss tatsächlich jede zwei Jahre quasi wie eine gewisse Reform wieder machen. Wir sind jetzt dran oder am Umsetzen von der Spitalfinanzierung und der Neuordnung von den Spitälern ansteht eine Neuordnung vom ganzen ambulanten Bereich, wo wir meinen, vor allem aus Qualitäts- und Versorgungsgründen braucht es eine Integrierung von den Ärzten in Netz und das ist dann der nächste Schritt.
Wenn wir jetzt unser föderalistisches System anschauen, die Kantone, die relativ viele Kompetenzen haben und der Bund, der verhältnismäßig nicht so viele Kompetenzen hat, jetzt im Hinblick auf die Kosten, kommt man die Kosten in den Griff über, solange die Kantone all die Kompetenzen haben? Oder läuft es eigentlich auf das hin, dass der Bund mehr Macht muss haben?
Ich glaube, die Regulierung zwischen Bund und Kanton ist ja eins der Themen. Aber die zweite Frage ist tatsächlich, wie werden die Leistungen zwischen der Ärzteschaft und den Versicherern verrechnet? Und dort, denke ich, gibt es sehr viele Fehlanreize. Die ganze Frage von, dass umso mehr Leistungen der können verrechnen, also die einzelnen Leistungen und die dann aufaddieren, ist wahrscheinlich der unglücklicher Anreiz. Und dort sollte man einfach zu Pauschalisierungen kommen. Das kommt man jetzt im Spital. Das hoffen wir auch im ambulanten Bereich zu kommen. Und dort sehe ich wirklich das grössere Potenzial.
Thomas Zeltner, Sie sind 19 Jahre Direktor vom Bundesamt für Gesundheitswesen. Sie haben in dieser Zeit drei komplett unterschiedliche Chefs gehabt. Zuerst Flavio Gotti, dann Ruth Dreyfuss und jetzt am Schluss Pascal Gouchepin. Wie viele von Ihren persönlichen Ideen haben Sie einbringen können? Wie viele haben die Chefs diktiert und wie viele allenfalls die Quervergleiche mit dem Ausland, die Sie jetzt ein paar Mal gemacht haben?
Ich denke, sehr viel. Das ist eine von den Befriedigungen, dass ja der ganze Gesundheitsbereich auch eigentlich ein sehr auch technischer Bereich ist und wo es etwas wie eine beste Evidenz, was Wissenschaft gibt. Und ich muss sagen, alle Bundesräte sind immer eigentlich sehr offen gewesen, zu sagen, ja, was ist medizinisch jetzt das Richtige? Und haben in aller Regel doch den Ratschlag von der Wissenschaft, aber auch von einem Bundesamt respektiert und übernommen.
Sie haben ja Medizin studiert, sind auch Oberarzt gewesen, Sie haben nachher noch Jus studiert, also eine recht breite Palette. Welche Fähigkeiten haben Sie eigentlich am meisten gebraucht in Ihrer Arbeit?
Es sind ja wie zwei Sachen in meiner Arbeit, die man vielleicht gar nicht so merkt. Das ist auch ein ganz grosses Bundesamt und die Führung von diesem Bundesamt und die gute Führung ist eine grosse Aufgabe und eine ganz schöne. Und ich muss sagen, es ist ein tolles Amt mit wahnsinnig vielen grossartigen Mitarbeitern. Das Zweite ist tatsächlich Kommunikation. Das ist wahrscheinlich die Kunst, die fast am schwierigsten ist und wo doch einen ganz grossen Platz einnimmt. Weil in diesen Themen müsst ihr können überzeugen und übrigens auch Sicherheit geben, dass die Leute den Eindruck haben, doch die Behörde, das Amt weiss, was sie reden.
Jetzt gehen Sie, 62 sind Sie erst, und Sie gehen nicht, um im wörtlichen Sinn in Ruhestand zu treten. Sie gehen unter anderem auf Harvard, wo Sie schon mal gewesen sind. Was machen Sie dort?
Dort arbeite ich an einem Projekt mit oder an verschiedenen Projekten mit, wo es darum geht, wirklich globale Probleme anzuschauen. Und eines der globalen Probleme ist wirklich Gesundheit oder die Armut und Gesundheit. Und ein weiteres Projekt ist wirklich, wie gelingt es, mehr Bildung und Erziehung gerade in arme Länder zu bringen. Und das ist ganz eine spannende Aufgabe, die ich jetzt das nächste Jahr anpacke.
Auf welchen Teil freuen Sie sich am meisten in diesem Zusammenhang?
Ich freue mich, wieder einmal so ein bisschen länger an Themen zu arbeiten, so ein bisschen zurückzulegen und so ein bisschen in eine reflektivere Situation wieder zurückzukommen. Die jetzige Tätigkeit ist ja tatsächlich die Agenda einfach vom Morgen um 7 Uhr bis am Abend um 7 Uhr, alle halbe Stunde gefüllt. Und das ist schön, einmal eine Agenda zu haben, wo noch ein bisschen Platz drin ist.
Thomas Zeltner, besten Dank für das Gespräch und viel Glück für die Zukunft.
Ich danke noch und alles Gute.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.